Blicksport, Pro und Contra, Podcast, diese Woche mit dem Emanuel Gysi
und mit dem Dino Kessler.
Genau.
Also, eigentlich keine Überraschungen, wir haben sonst einen bunten Strauss an Überraschungen. Möglicherweise gibt es einen Nazi-Goli, wo niemand damit rechnet, im Eishockey bei den Olympischen Spielen. Der Novak Djokovic spielt nicht in Australien und wir sagen, warum es das jetzt gut oder schlecht oder was es sonst zu bedeuten hat.
Und wir reden über den Gianni Infantino, der sich in einer Buddelkiste niedergelassen hat.
Scheinbar. Wenn das mal keine guten Themen sind. Der Vincent Kriechmeier und der Ben Roethlisberger schauen auch noch rein.
Bis gleich.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Pro und Contra, Blicksport Podcast, da sind wir wieder.
Schon
mit
wieder.
Mir, Dino Kessler und Emanuel Gysi, die bewährte Combo. Heute, wo für Stimmung sorgt die ganze Zeit.
Und heute können wir eine Warnung geben. Es sind keine Experten angekündigt.
Ja.
Nachdem wir die letzten Wochen beglückt worden sind von Expertisen aus allen Lebenslagen, von Ski über Fußball.
Es hat sich auch ein bisschen
bis zu der Chefin.
Weil wir gemerkt haben, aufgrund vom Feedback, das wir zum Teil kriegen, danke vielmals für das, dass wir schon Experten genug sind.
Und wir sind doch das Memo habe ich nicht bekommen.
Verzichten.
Das Memo habe ich
nicht Leute, sehr nette Dame. Hat mir geschrieben, es lange jetzt, das ist langweilig.
Liebe Grüße.
Lönnt die weg.
Liebe Grüße.
Ist ja lustig, wie das zum Teil überkommt und aufgenommen wird, aber sehr gerne mit Feedback immer unterwegs, weil das uns auch Aufschluss gibt darüber, wie wir schlussendlich ankommen. Ist ja das Ziel anzukommen irgendwo und nicht einfach nur ins Ungefähren rauszuplappern. Aber wir haben diese Woche ein paar Themen, wo wir zum Teil noch mal ein bisschen aufwärmen müssen. Novak Djokovic leider noch mal abschliessend, würde ich sagen.
Wenn aber mit dem anfangen.
Sehr interessant, muss ich sagen.
Ja, ich finde auch. Also gut. Eigentlich hat man die komplette Pandemie am Beispiel Djokovic durch exerziert. Wir haben letzte Woche schon lang darüber geredet, das ist klar. Also von dem her sind wir jetzt mal, wir bemühen uns kurz zu sein. Jetzt muss man dazu sagen, das bemühen wir uns jedes Mal. Von dem her, allzu viel dürfen wir nicht versprechen, aber die ganze Djokovic-Saga hat jetzt doch ein Ende genommen. Jetzt kann man sich wahrscheinlich darüber streiten, ob es ein Gutes oder ein Böses oder was für ein Ende das ist. Aber irgendwann am Sonntag ist dann klar gewesen, der Novak Djokovic wird nicht an der Australian Open spielen, wird auch in Australien sich sonst nicht mehr weiter aufhalten, sondern muss wieder gehen. Offensichtlich hat Immigrationsminister Herr Haag seine Entscheidung. Beim Herr Haag sind wir uns zwischendurch gar nicht mehr sicher gewesen, ob es da überhaupt gibt, weil er so lange mit seiner Entscheidung gewartet hat, bis sie dann am Freitag zu Abend um 6 Uhr australischer Zeit gekommen ist, was bestimmt reiner Zufall war. Bis dass im Herr Haag seine Argumentation offenbar verfangen hat, dass der Novak Djokovic vereinfacht gesagt eine Gefahr für die australische Sicherheit, wenn man so will, darstellt, indem man nämlich potenziell Impfgegner könnte bestätigen und aufwiegeln.
Mhm. Gut, das hätte er auch können machen, wenn er geblieben wäre. Also sind wir uns einig, die ganze Affäre ist nicht nur irgendeiner Seite anzulasten, da haben beide kräftig mitgeholfen. Die Australier erstens mal mit der Möglichkeit für eine Sondergenehmigung, wo nachher eben dann gleich keine ist. Der Novak Djokovic mit seinen Ausflüchten, mit seinen Fehlern, die er gemacht hat.
Ja, er hat mit seinen
gelogen zum Teil. Er hat falsche Angaben gemacht. Die Faktenlage ist ganz klar. Nur am Schluss interessiert mich jetzt das eigentlich nicht mehr so ganz gross, was passiert ist, weil er ja müssen gehen. Da haben wir einen Entscheid. Mhm. Er ist draus. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man jetzt immer noch weiterverfolgt. Also jetzt ist er zu Belgrad angekommen mittlerweile und jetzt muss man noch wissen, wo er jetzt genau dort ist. Für mich ist der Fall eigentlich erledigt. Es ist darum gegangen, darf er bleiben oder nicht. Er hat dürfen gehen. Und von dem her ist es für mich erledigt. Was mich noch interessiert, ist sein Image. Mhm. Also schlecht beraten ist er ganz sicher. Sein Ziel ist ja eigentlich, am Federer, am Nadal vorbeizuziehen und der beste Tennisspieler von allen Zeiten zu werden, wenn man das so sagen darf.
Wir
wissen nicht, was passiert in der Zukunft, ist klar. Eigentlich stimmt der Ausdruck nicht ganz mit der Realität überein. Aber das ist sein Ziel, der bekannteste, best beliebteste von mir aus auch Tennisspieler zu sein. Ich glaube, mit dem Verhalten jetzt rund um das Australian Open rum, hat er sich einen Image-Schaden eingehandelt, wo man wahrscheinlich noch gar nicht quantifizieren kann. Also er ist jetzt mindestens einmal aus meiner Sicht ist er näher am Ronaldinho als am Roger Federer. Der Ronaldinho, darf man da erinnern, ist mit falschem Pass nach Paraguay gereist, worauf seine eigene Mutter nachher gesagt hat, er ist nur ein dummer August. Also das ist wirklich wörtlich, so hat sie es gesagt. Nur ein dummer August. Ich glaube, am Djokovic hat es gut getan, wenn er auch so eine Mutter hat, wo statt einem Heilig zu sprechen, mal gesagt hat, was machst du da eigentlich, Bub? Nimm dir mal ein bisschen zusammen, hör auf mit dem Seich. Verabschieden dort oder entschuldigen oder gehen oder sag, ich habe mich geirrt oder ich habe einen Fehler gemacht. Aber das ist, dass man mit dem Djokovic das Gefühl hat, er kann keine Schuld eingestehen. Und wahrscheinlich liegt das auch daran, dass er nur Klageuren um sich herum hat, also Schulterklopfer, wo immer nur sagen, ja, du liegst richtig, du machst das gut, statt dass man mal einen mit dem Kopf wäscht und sagt, hey, was richtest du da eigentlich? Ah, das kostet im schlimmsten Fall, oder im einfachsten Fall, sagen wir so, einfach ein paar Millionen an Sponsorenverträge irgendwann, über die Zeit, vielleicht sogar noch mehr. Wenn es nur um das ging, die wäre es noch das eine, aber das Image und sein Ziel, irgendwo eine Position einzunehmen, in der Weltgeschichte sogar, weil einer der besten Tennisspieler von der Ära nur schon das langt, ja, um eine Position zu bekleiden, wie so.
Also die einzige Position, die er jetzt noch realistischerweise bekleiden kann, wenn man es aus historischer Sicht anschaut, ist irgendwie der Darth Vader vom Welttennis, oder? Also einfach der böse Gegenspieler von der strahlenden Grössen, die bekannten Namen, Federer, Nadal etc., die ganzen Saubermänner, die sich, jetzt also Rafael Nadal muss man sagen, die sich in dieser ganzen Thematik oder Affäre extrem gut geschlagen hat. Und da muss man jetzt nicht wahnsinnig Djokovic-skeptisch sein, sondern muss einfach festhalten, ohne dass er jetzt sich in den Vordergrund drängt, hat er geantwortet, wenn er gefragt worden ist, aber sehr nachvollziehbar und wohltuend unaufgeregt eigentlich sich geäussert zu dieser ganzen Thematik. Also zum einen darauf hergewiesen, dass, wenn der die Wissenschaft sagt, dass Impfen eine gute Idee ist, dass die Chance dann gross ist, dass das stimmt zum einen. Zum anderen dann auch die bremst, die das Gefühl hatten, sie die Australian Open nachhaltig beschädigt, dass der Djokovic nicht dabei ist, hat zu Recht gesagt, es gibt keinen Spieler, der grösser ist als das Turnier. Am Schluss musst du gegen die spielen, die dort sind. Am Schluss sind die Besten, die kommen können und dürfen kommen, die sind dort. Und das ist immer noch eine extrem starke Konkurrenz. Jetzt fehlen von den Big Three zwei, Djokovic, Federer, klar. Ob jetzt der Djokovic ready gewesen wäre, mit dieser Vorbereitung zum Beispiel. Also das müsste man ja dann irgendwo auch noch beantworten können, bevor es jetzt die Stimmen, die zum Teil zu hören sind, bevor man denen recht gibt und sagt, ja, okay, Djokovic nicht dabei, ist denn das noch das Höchste der Gefühle, die Australian Open, kann man das ernst nehmen, hat denn da der Sieger nicht ein Sternchen hinten dran, weil er nur gewonnen hat, weil der Novak nicht dabei war. Djokovic, seine Leistungsfähigkeit im Moment. Wahrscheinlich hat das Tennisspielen nicht verliert über die Weihnachten, von dem ist nicht auszugehen, aber dass er jetzt da der ultimative Favorit gewesen wäre, bin ich nicht sicher. Also von diesen Medvedevs und Tsitsipassen und Zverev haben wir jetzt doch in den letzten Monaten einiges gesehen. Medvedev hat den Djokovic geschlagen im US Open Final. Also da ist auch offensichtlich, dass man sportlich mindestens schon das Feld ein bisschen aufmachen muss und jetzt die Big Three nicht mehr einfach so über den Rest kann stellen. Ich glaube, das ist tatsächlich passiert, der Zusammenschluss, was für das Welttennis nur gut kann sein, wenn dann Novak und der Federer irgendwann beide wieder dabei sind, müsste das eigentlich Garant für eine ganz, ganz spannende, spektakuläre Ausgangslage sein, irgendwie eine zweite Saisonhälfte. Hoffentlich kann es anlängen.
Wenn es so weit kommt, ja. Es ist jetzt ein bisschen ein Übergang, hat schon stattgefunden, wie du gesagt hast. Man hat das Gefühl, ja, die Big Three sind eigentlich gar nicht mehr die Big Three. Der Djokovic demontiert sich gerade selber. Der Federer ist halt in einem Alter, wo man sagen muss, ja, wird schwierig, da noch mit einem Sieg rauszugehen, mindestens mal mit einem Grand Slam-Sieg. Wobei unmöglich ist bei ihm nichts, oder? Also, das darf man nicht ausschliessen. Es erscheint nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Beim Nadal weiss man es ebenfalls nicht. Der kann ein Turnier wahrscheinlich in Paris ändern noch als am Hartplatz, wo er doch schon ziemlich muss bremsen und wieder Gas geben mit seiner Art zu spielen, mit seinem Abnützungs- und was soll ich will sagen, Abnützungskampf am Körper, den er betreibt. Ja, irgendwann ist fertig. Das ist nicht so geschmeidig wie der Federer. Der Übergang hat eigentlich schon stattgefunden. Schade nur, dass er nicht auf dem Platz stattgefunden hat. Eben, der Federer spielt nicht mehr, der Nadal ist viel verletzt, Djokovic treibt sich mit Eskapaden, dass die Wachablösung auf dem Platz stattgefunden hätte, wo die Leute bezwungen werden eben von der nachfolgenden Generation. Das findet anekdotisch statt, weil der Djokovic zum Beispiel auch nicht jedes Turnier gewinnt, aber dass man die eben auch regelmäßig schlägt. Das ist jetzt wieder ausgeschlossen, weil der Djokovic Aussie Open nicht spielen kann, selbstverständlich. Aber ich finde auch, er beschädigt natürlich das ganze Turnier. Was man nie machen sollte, ist quasi sagen, nur weil einer nicht dabei ist, hat das Turnier weniger Wert. Aber man macht es eben gleich, weil das nur menschlich ist. Wenn der Beste nicht rum ist, sagt man ja, wenn man den nicht schlagen muss, ist es irgendetwas anderes. Nein, ist es nicht. Die dort sind, die zählen und die anderen nicht. Nur, man kann niemandem vorgeben, wenn er denken muss. Also, wenn die Mehrheit nachher sagt, ja, aber der Djokovic war nicht da, dass Aussie Open ist, aus dem Grund beschädigt. Was will man da sagen?
Nein, der einzige Schaden, den das Turnier davontragen kann, wenn man es so formulieren will, ist jetzt, dass die Aufmerksamkeit mindestens am Anfang extrem, logischerweise, auf dieser ganzen Djokovic-Thematik gelegen ist und immer noch liegt. Also wir sind jetzt auch eingestiegen da und reden wieder über Novak Djokovic.
Genau.
Das wird sich jetzt aber lecken. Also jetzt, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, am Montag in der Nacht auf am Montag ist es losgegangen, die erste Runde ist angelaufen, wir werden, also ich meine, bei den Australiern ist es absurd, oder? Ganz Australien redet von dem Djokovic, dabei hat man bei den Frauen die Nummer 1 im Moment und die könnte als erste seit 44 Jahren als erste Australier ins Heimturnier gewinnen. Eigentlich müsste die in Euphorie sein wegen dem. Das ist total unfair, deren gegenüber eigentlich, dass sie null stattfindet. Auch unfair oder ein bisschen brutal ist, dass sie, was ist sie, glaube ich, in der dritten Runde gegen Naomi Osaka kann spielen, wenn es blöd läuft. Dann wird sowieso noch eines interessant, es gibt, aber an dem sieht man schon, es gibt die Storylines schon, wo irgendwann, bin ich überzeugt, dann so dies noch wieder werden überhand nehmen und wo dann auch wirst wieder sehen, okay, es geht um Tennis. Also Nick Kyrgios, der in der Nacht auf den Dienstag zwischen den beiden angeschlagen hat und seinen Gegner komplett aus dem Konzept gebracht hat mit Liam Brody, der nachher hilflos den Ball irgendwo ausgespielt hat, ohne Not. Also, das sind ja eigentlich die Sachen und die Themen und die Reigen und Wendungen, ja. Genau, die das Australian Open sollte bringen und wo wir darüber reden. Das wird
machen jetzt auch nicht.
Noch wieder kommen.
Ja, schon, aber
wir brauchen, ich meine, den Moment Djokovic ist schon sporthistorisch, oder? Also, die Saga,
über die werden wir noch lange schwätzen. Der Skandal. Also, er hat dafür gesorgt mit den Australiern zusammen. Und die Medien haben es natürlich aufgenommen, ist logisch. Aber wir berichten jetzt auch immer noch eher über den Djokovic, also über das, was in Australien passiert. Es haltet sich langsam die Waage. Aber
zum Glück, ja.
Es ist auch verständlich, weil es tatsächlich ein Thema ist, das die Welt bewegt hat, und zwar die ganze Welt. Aber was das Wichtigste ist, finde ich auch, was der Nadal gesagt hat, dass man das nochmal betont und immer wieder betont, vor allem, dass niemand grösser ist als der Sport. Und dass niemand grösser ist als das Turnier selber. Die Grand Slam-Turnier sowieso, die haben vor dem Djokovic stattgefunden, die finden auch nachher statt. Gilt das Gleiche
ist für den Federer,
gilt das Gleiche für den Rafael Nadal, das Gleiche, hat man schon gesagt, beim Björn Borg, John McEnroe und so weiter. Die Turniere werden immer wieder gespielt, es kommen immer wieder neue Stars. Nur, wenn einer so in Erinnerung bleibt, fragt man sich dann schon, was ist das, kann das das Ziel sein von einem? Mhm. Und der sagt wahrscheinlich selber, eben wie du sagst, entweder wird er zum Märtyrer und ist nachher quasi der schwarze Ritter von dem Sport, was es eigentlich gar nicht braucht, weil im Tennis funktioniert das gar nicht, das richtige Bösewicht, wenn wir früher hatten, was kann das einer gewesen sein, der Ilie Anastase zum Beispiel, wo sich daneben benommen hat, John McEnroe ein Stück weit, aber im Vergleich zu dem, was jetzt passiert, sind das harmlose Anekdoten gewesen, oder? Der McEnroe hat ab und zu ein bisschen geflucht. Schlussendlich hat er sich gleich an die Regeln gehalten. Der Anastase eigentlich auch. Andere, noch harmloser gewesen. Jimmy Connors war ein Bösewicht gewesen, weil er ab und zu den Gegner beschimpft hat. Aber das war auch harmlos gewesen. Das jetzt ist eine völlig neue Dimension und für Tennisspieler und vor allem auch ihre Sponsoren eine neue Ausgangslage. Wie wird man das beurteilen in der Zukunft? Das werden wir sehen. Was wir auch beurteilen werden, ist Patrick Fischer das Nazi-Aufgebot. Und wie du schon gesagt hast, wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf. Das Aufgebot kennen wir noch nicht. Es ist noch vor dem Dreh, dann kommt es nämlich raus. Und wir reisten uns und reden jetzt sowieso schon drüber.
Das ist sicher eine fantastische Idee.
Das sehen wir dann. Das lösen wir dann auf.
Stochen noch im Nebel.
Ist das eine gute Idee gewesen, dem vorzugreifen? Weil wir ehrlich sind, was ein bisschen langweilig tönt, aber wir erwarten eigentlich keine Überraschungen.
Mhm. Sonst wären es ja keine Überraschungen. Muss man fairerweise sagen. Das ist ja so. Also, wenn er einen weissen Hase aus dem Hut zaubert oder den Kien Sopa plötzlich mitnimmt, ja, das wäre eine Überraschung. Es gäbe da noch andere Überraschungen. Das heisst, wir haben Genoni und Perra, die im Goal stehen. Und dann kommt schon die erste Frage. Der dritte Goalie. Und das ist eigentlich, also journalistisch jetzt natürlich völliger Hafenkäse, dass wir anfangen über den dritten Goalie diskutieren.
Ja, aber es ist tatsächlich nötig in
diesem Moment. Ist das die kritischste Position in diesem Nazi-Kader?
Ich glaube, es ist nicht einmal kritisch oder heikel. Es könnte eine Überraschung sein, aber auch wenn man jetzt Melvin Niffeler würde als dritten Goalie mitnehmen, der Rappi-Goalie, Lakers-Goalie, ist das tatsächlich eine Überraschung? Nein, ist es auch nicht mehr.
Nein.
Es ist ein bewährter Goalie, der bei der Volkswahl, die wir veranstaltet haben, im Blick noch
auf Platz
Genoni Bär mit deutlichem Vorsprung auf Platz 3 gelandet. Ist vor einem HCD-Goalie, muss man sagen, wo immer noch, der HCD immer noch grössere Fanbasis hat.
Der Sandro Eschlimann, muss man noch dazu
Sandro
sagen.
Eschlimann.
Zwei von denen.
Und vor einem Joran von Pottelbergen, der Merz Biel spielt, auch grosse Fanbasis hat. Also würde es einem nicht überraschen, wenn der Patrick Fischer und sein Staff würden der Melvin Niffler mitnehmen. Ich tippe jetzt einmal, das macht er nicht. Ich tippe auf den Joran von Pottelbergen. Aber nicht, weil der erfolgreicher ist oder besser, sondern das ist jetzt einfach irgendwie ein Gefühl, das ich habe. Mhm. Vielleicht, weil er grösser ist.
Das ist ja bei einem Goalie erstens von Vorteil. Und
eigentlich
ja, schon. Mindestens der Berra kann er da damit gut ergänzen. Beim Genoni, weiss ich nicht, funktioniert das wahrscheinlich nicht unbedingt. Er hat auch einen sehr langen Namen, der Eindruck schindet. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Schon nur, dass der Olympia, wer auch immer das ist, der bei den Olympischen Spielen muss den Namen hinten drauf machen, dass er sich dann erstens muss Gedanken machen muss, in welcher Reihenfolge muss man die Buchstaben auch anordnen, wo jetzt für mindestens deutschen Zungenschlag vielleicht gar nicht unbedingt zueinander passen. Und zum anderen, wie bringe ich die grosse Anzahl Buchstaben den queren Weg auf den Rücken? Schaffe ich das überhaupt? Ich finde die Herausforderung, da sind wir gespannt, ob man in Peking in der Lage ist, die zu bewältigen. Ich gehe davon aus, würde aber dann schon noch einen anderen Längen an mein Spiel versuchen zu bringen mit dem Sandro Eschlimann, der in Davos, ja, also es ist eigentlich absurd, schon wieder der Aufsteiger von der Saison ist. Das war er ja letztes Jahr schon gewesen. Man hat das Gefühl, seit 3 Jahren ist er eigentlich immer der, der nicht wirklich damit gerechnet wird. Und am Schluss ist er der Besser von den 2 Goalien. Diese Saison gibt es kaum Diskussionen, wer im HCD-Goal eigentlich mindestens bis zum jetzigen Zeitpunkt die bessere Foul macht. Hat, ich glaube, auch eine Statistik hat die Nase vorne. Ob es jetzt die klassische Fangquote ist oder bei den Advanced Stats, macht er auch eine sehr gute Figur. Ist offensichtlich einer, der die Mannschaft für ihn spielt. Was wichtig ist, logischerweise, für den Goalie. Über das haben wir da auch schon geredet. Und was ich mir vorstellen kann, dass es auch wichtig ist für einen Goalie Nummer 3. Das soll jetzt nichts über Melvin Niffler oder über Joran von Pottelbergen sagen, Gott behüte. Aber jemand, der offensichtlich auch etwas ausstrahlt, der bei den Mitspielern in irgendeiner Form irgendeine Antwort findet, irgendeine Reaktion, eine positive erzeugt, das ist eigentlich das, was du suchst bei einem Goalie Nummer 3, wo ja davon ausgehst, okay, der spielt wahrscheinlich nicht, muss wahrscheinlich auch tendenziell gute Stimmung verbreiten. Schadet nicht, wenn er sich für nichts schadet, ist selber. Vielleicht auch nicht mit den grössten Erwartungen kommt. Und das muss man schon noch sagen, jetzt tönt es so ein bisschen nach Beliebtheitswettbewerb, statistisch locker kann mitheben mit den besten Goalien in dieser Liga. Also,
stimmt,
mit Schweizer Pass sowieso. Darum wäre es zum einen natürlich eine schöne Geschichte, das ist klar, und das ist für uns immer auch ein Faktor, wenn wir uns überlegen, was wäre jetzt eigentlich noch cool, klar, aber rein leistungsmässig, sofort. Also, wenn man sich im Sandro Eschlimann seinen Leistungsausweis anschaut, als Goalie Nummer 3,
ja, stimmt
sofort alles. Im Olympiakader.
Stimmt alles. Nur, und das ist mein einziger Einwand, der Resonanzkörper, den er hat in der Mannschaft, das findet in Davos statt und nicht in der Nazi. Mhm. Und Patrick Fischer muss nicht drauf schauen, wie beliebt das der Sandro Aeschlimann bei der Mannschaft in Davos ist, sondern über dann eventuell die Funktion auch kann bei der Nazi ausüben.
Spricht das etwas dagegen?
Nein, es spricht nichts dagegen, er weiss es einfach nicht. Bei anderen Goalies weiss er es vielleicht schon, weil er die schon erlebt hat und mehr beobachten können. Das ist, könnte vielleicht der Grund für sie, dass er sich gegen den Aeschlimann entscheidet. Andererseits was ist jetzt die Volksmeinung? Der Aeschlimann, man schaut natürlich bei so einer Volkswahl immer auch ein bisschen drauf, was macht der Klopp, ist ja logisch. Der HC hat in letzter Zeit nicht sehr erfolgreich gespielt, hat im Vergleich zu der Phase vorher und die Lakers zum Beispiel einfach gleich weitermachen. Da könnte man jetzt, wenn man neutral wäre, was es eigentlich nicht gibt bei den Hockey-Fans, irgendein Club hat man immer ein bisschen mehr im Herz oder ein bisschen mehr auf der Latte.
Außer wir Altner, die von unten rauf schauen und das völlig nüchtern betrachten.
Genau. Ja gut, ist ja schwierig, das zu betrachten durch den Nebel durch. Man sieht da nicht immer alles ganz klar. Ja,
wir hören dafür ganz genau her.
Also ich muss es so sagen, verlieren kann man mit keinem von diesen drei Goalies. Aeschlimann, von Pottelbecher, Niffeler, alles hervorragende Goalie, die in der Liga erstklassige Leistungen bringen. Ich glaube, der Fischer kann eigentlich gar nichts falsch machen. Also überlegen Sie einfach, was wäre wirklich eine Überraschung? Ich suche ja dann, wenn das Aufgebot rauskommt, nachher eine Überraschung, weil es so langweilig ist. Aha. Also eben, eine Überraschung wäre, wenn der Cennoni würde heilen und der Niffeler und der Van Pottelbecher und der Aeschlimann würde mitnehmen, vielleicht sogar noch der Berra würde heilen. Ich glaube, dann würde man ihn für unzurechnungsfähig erklären. Außer er gewinnt tatsächlich eine Medaille, dann
ist er ein Genie. Dann hat er es allen gezeigt und mir hat es vor allem von Anfang an gesagt. Dann
haben wir alles falsch
gemacht. Eine Überraschung wäre, wenn er jetzt würde sagen, okay, Philipp Wüthrich, ja. Nummer 3. So, was man sogar kann argumentieren, also Nordamerikaner vor allem machen das regelmäßig, dass man nicht zwingend den drittbesten Goalie mitnimmt, sondern sagt, okay, wir haben zwei Stammgoalies, wenn man so will, wo man auch rotieren kann, wenn man innerhalb von einem Turnier kurz nacheinander spielt. Und dann haben wir noch einen dritten, der Perspektiven soll haben, der schon mal so sehen, wie das irgendwann mal rauskommt, wenn man dann in einem Olympia- oder in einem WM-Aufgebot steht, Erfahrungen sammeln, so ein bisschen in den Groove hineinkommen, sich entwickeln. Und wenn er dann muss spielen, ja, verhebt er logischerweise auch, aber hat es womöglich sportlich sogar noch andere Alternativen gegeben. Das wäre jetzt wahrscheinlich die Überraschung, aber sogar eine, die man könnte rechtfertigen könnte.
Würde er jetzt in dem Fall nicht machen, glaube ich, sondern er sich geäussert hat.
Das wäre es dann überrascht.
Genau.
Das gibt ja keinen.
Außerdem, so ein Goalie nimmst du mit, wenn du nicht damit rechnest, dass er tatsächlich muss wichtige Spiele bestreiten muss, dass er sich zuerst mal an die Atmosphäre gewöhnen kann. Vielleicht bei einer WM unter ganz normalen Umständen. Also keine Pandemie, wo nicht die Möglichkeit besteht, dass sich die ersten zwei Goalies verletzen, aber nicht, dass gleichzeitig
positiv in Isolation landet.
Und in Isolation gehen. Dann ja, wärst wahrscheinlich nicht mit einem ganz jungen Goal in einem Unerfahrenen. Ja, vielleicht würde er sogar besser reagieren, weil er unbelastet ist, man weiß es nicht. Mhm. Schwierig vorauszusehen. Wäre sicher auch, das wäre eine Überraschung. Und eine Überraschung wäre es auch, wenn er Sven Andrighetto zum Beispiel daheim lassen, wo man
kann ich mir
auch in der Volkswahl als beliebtesten, besten Spieler angeschaut hat, der André Sambühl daheim lassen. Würde auch keinen Sinn machen. Und sonst, Tristan Gervais ist verletzt.
Schade.
Der Rest, ja. Der Dennis Malgim finde ich noch eine interessante Personalie.
Dann muss er mitnehmen.
Muss von der Leistung her eigentlich keine Frage sein. Gleichzeitig hat er in der Vergangenheit, man weiß es, die Beziehung ist leicht beschädigt, obwohl man das ausgeräumt hat, also begnadigt worden, Dennis Malgim, nachdem er mal ein Aufgebot nicht Folge geleistet hat. Mittlerweile sollte er aber eigentlich dort wieder eine reine Weste haben und darum reif sein für ein Aufgebot. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Was für Aufregung sorgt, da bin ich ganz sicher, ist der Gianni Infantino, FIFA-Boss.
Macht er regelmäßig.
Wo wohnt er? Katar.
Scheinbar jetzt. Also ja, haben wir herausgefunden.
Wir haben es herausgefunden. Er wohnt in Katar.
Mhm.
Und jetzt müssen wir ja in dem Gefäß müssen wir kontrovers diskutieren.
Ja.
Das ist eigentlich das Ziel, schaffen wir nicht immer. Jetzt versuchen wir es aber wirklich einmal. Und zu dem Thema sage ich, was interessiert mich, wo der wohnt?
Das interessiert
mich nicht. Ich darf ja auch selber wählen, wo ich wohnen will. Also wenn ich Lust habe, kann ich auch auf Katar ziehen. Das wird
Es würde unseren Podcast ein bisschen komplizieren.
Andere finanzielle Möglichkeiten scheitern, dass ich dort wahrscheinlich auch nicht einreisen
darf. Du kannst vielleicht Influencer werden. Das ist Dubai zwar im Moment, aber Katar, das werden wir jetzt sämtliche Experten für die Golfregion verzeihen. Ist schon dann bei so Themen sehr nah an Dubai. Und was
ist der Unterschied? Also das sind beides Buddelkisten, also
ist einfach voll Schattierung Sand und von Öl, das aus dem Boden sprudelt, ja. Wahrscheinlich. Nein, also die Dubai-Strategie vom Anziehen von Influencer, die nachher dafür sorgen, dass Horden von mehr oder weniger einfach beeinflussbaren Westeuropäern kommen und denken, ah, das ist jetzt aber noch lässig, das Einkaufszentrum, ah, das ist aber noch schön, die Skihauen und da ist aber eigentlich noch günstig und das Goldsteak, toll.
Das Golfsteak, das tut uns ein süßes Auto.
Genau,
wieder das einer verwünscht, übrigens ein Schweizer
Fußballer. Nein, Rocafort ist go Goldsteak
essen. Wo das hat müssen machen. Er hat es nicht nur müssen go essen, das in Klammern vielleicht schon. Er hat es auch noch müssen mitteilen, dass er es gemacht hat. Das finde ich immer so erstaunlich. Aber es macht auch Sinn, weil wenn man es einfach für go essen und es niemandem sagen, dann wäre es auch nicht so lustig.
Also, ein Witz vom Goldsteak ist ja, dass es ein Steak ist, das goldig ist. Also, wenn du es gegessen hast, ist eigentlich der Witz vorbei. Ja, von dem her. Aber also eben katarische Influencer gesagt die eigentlich schon noch. Jetzt hat er aber der Gianni Infantino den Job abgeknöpft, leider. Das tut mir, also für uns finde ich das grundsätzlich gut. Dann können wir die noch ein bisschen behalten. Alles andere wäre sehr schade. Aber selbstverständlich ist es ein Thema, wo der Gianni Infantino wohnt. Also, wenn man sich überlegt, wie die letzten 10 Jahre seit FIFA die Fußballweltmeisterschaft in die Wüste vergeben hat. Und festgestellt hat man, dass auf diesen Baustellen offensichtlich nicht alles so läuft, wie es sollte. Dass im Zusammenhang mit der WM bei Bauten, und da geht es nicht nur um Stadion, weil das ist das, was die FIFA dann immer sagt, dass irgendwie 32 Gastarbeiter auf Stadionbaustellen das Leben gekommen sind. Es geht um Bauten im Zusammenhang mit der Fußball-WM, wo man von Tausenden von Gastarbeitern sind, die offensichtlich Schaden genommen haben, nachhaltig. Zum Teil sind sie gestorben. Wenn man sich anschaut, dass man den kompletten Spielplan von einer Fußballsaison auf den Kopf stellt, weil jetzt die Fußball-WM, weil sie in der Wüste stattfindet, plötzlich im Winter muss sein, weil man festgestellt hat, im Sommer ist es noch heißer, also im Winter, was immer noch heiß wird sein. Also wenn man sieht, wie die FIFA irgendwie versucht, wirklich sich so zu verbiegen, wie es nur irgendwie geht, um das möglich zu machen, dass in dem Katar die Fußballweltmeisterschaft stattfinden kann und dann zügelt der FIFA-Präsident auch noch dorthin.
Das ist nur konsequent.
Es ist nur konsequent, aber es ist durch das logischerweise sehr aufschlussreich, weil es zeigt, ja, dass absolut. In dem Zusammenhang natürlich der Schwanz schon längstens mit dem Hund wedelt. Und nicht irgendwo da ein Weltverband einen Fehler gemacht hat und jetzt versucht, das Beste daraus zu machen. Also man geht viel weiter als das. Jetzt kann man sagen, selbstverständlich darf der Herr Infantino in Katar wohnen. Natürlich darf er das. Offenbar zahlt er seine Steuern immer noch in der Schweiz. Das finde ich als Schweizer Steuerzahler grundsätzlich gut. Zahle ich wahrscheinlich auch 30 Rappen weniger irgendwie, plus, minus. Ja, fair enough. Aber also,
ja,
dass man sich jetzt da überrascht zeigt, dass das interessiert weltweit, dass der FIFA-Boss im umstrittensten WM-Gastgeberland seit langem, wo sind die letzten WMs gewesen? Das ist jetzt auch lustig. He?
Russland.
Ja. Sagt aber auch viel.
Gut, die sind zusammen vergeben worden, die beiden.
Ist eigentlich Termin. Ein schöner Doppelpack gewesen.
Ja. Inzwischen kann man ja sagen, man weiss es unter nicht ganz...
Ja, also, sagen wir, der Franzose war nicht völlig empört, gewesen, dass Katar die Fußball-Weltmeisterschaft bekommen
hat. Man muss doch noch sagen, Spielevergabe dazu mal unter dem Vorgänger
Blatter,
von Gianni Infantino, Sepp Blatter. Der Infantino Stück, glaube ich, noch bei der UEFA gewesen, wenn es mir recht ist. Hat dann aber eine dubiose Rolle gespielt bei irgendwelchen anderen Sachen noch. Und seither eigentlich
das nur noch... Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu konkret. Dubiose Rolle bei irgendwelchen
anderen. Ja, wir müssen ja immer aufpassen.
Ja,
wir müssen auf Test rausbegehen, wo wir könnten abstürzen und vor allem nicht noch an dem Ast sagen, wo wir schon am äußersten Rand draussen balancieren. Darum, eben, ich sage, wo der jetzt wohnt, mir eigentlich gleich, wo der Blatter gewohnt hat, habe ich nie gewusst, wahrscheinlich irgendwo im Wallis pro forma, aber wahrscheinlich auch mehr zu Monaco oder so irgendwo. Da war auch einer, der sich gerne so ein bisschen päpstlich gegeben hat. Und
päpstlich
als der Papst,
hat heiligen sich
zum Teil, ja. Obendran. Und gleich nicht alles aufgrund der 10 Gebote vorgelebt hat nachher.
Ach,
wenn wir bei dem Sprechen bleiben.
Nach bestem Wissen und Gewissen.
Also der Infantino wohnt in der Buddelkiste. Was machen wir jetzt aus dem? Irgendein Leser hat einen lustigen Kommentar gefunden. Ist doch gut, soll doch die FIFA gerade mitnehmen und dort bleiben. Was verlieren wir, wenn die FIFA nicht mehr rum ist? In der Schweiz, wir haben ja immer so ein bisschen das Bünzli, den Bünzli-Reflex, wir Schweizer. Oh, die FIFA ist bei uns, wir sind gross. Nein, sind wir nicht. Wir haben nicht einmal ein Meer. Also wenn wir dann mit der FIFA. Lasst doch die gehen. Was brauchen wir? Die zahlen die so viel Steuern? Das ist ein gemeinnütziger Verein,
nicht. Oder? Eben. Können wir das Meer gegen die FIFA tauschen? Ist das möglich?
Sofort.
Das fände ich jetzt zum Beispiel ein Deal. Wenn man irgendjemanden findet, Dänemark,
Franzosen haben doch
Grönland.
Auf Paris, wir machen einen Deal mit den Franzosen.
Und wir kommen FIFA, dafür, was? Geht FIFA. Dafür über?
Nein, das werden
sie sich nicht einlassen.
Das langt es nicht. Aber ich habe einen Vorschlag. Es gibt Möglichkeit, dass FIFA auf Paris zügelt. Mhm. Infantino dort auch mit will.
Direktflug auf Katar gibt es dort sicher.
Aber als Gegenleistung kriegt die Schweiz einen Kanal, einen Ärmelkanal. So machen wir es.
Dann graben wir, wo graben wir?
Nein, wir haben
von Basel.
Nicht den richtigen Kanal, aber wir haben quasi eine Schneise quer durch Frankreich.
Nein,
durch.
Das muss schon Wasseranstoss sein. Wir müssen mehr anstoßen.
Ein Ärmelkanal her. Mhm. Nein, wir können einfach durchfahren und sind permanent in der Schweiz. So ähnlich wie die Autobahn, die es früher auf Berlin gegeben hat.
West-Berlin, also DDR
vor der
durch
genau, vor 1990.
Ja. Aha. Wäre eine Variante. Ich fände es eigentlich schöner, wenn wir so ein kleines Kanal überbauen, also einfach sich zwei Schiffe können kreuzen.
Das Problem ist einfach, der Schweizer hat per se nicht so viele Schiffe zur Verfügung.
Ja, das wird sich ja dann ändern. Weil das, es
wenn,
wird
wir,
dann,
wenn wir mehr anstoßen.
Also erstens kommt jetzt Alinghi zurück. Die haben ein Comeback angekündigt, zusammen mit Red Bull. Also die Segelnation Schweiz wieder auf dem Aufschwung. Ein guter Freund von mir hat übrigens gerade seine Segelprüfung angefangen, Max. Alles Gute. Hat jetzt, glaube ich, Theorie und muss dann das Hochseepatent steht jetzt dann an. Also für ihn wäre es perfekte Timing. Wenn
also ein Mann, der schon zwischen Steuer und Backbord kann unterscheiden.
Vermutlich schon. Wobei, gut. Manchmal ist man sich nicht sicher, aber das wird. Das ist, wird er ist ja noch nicht fertig. Geholt. Wahrscheinlich wird er irgendwann über Planken müssen gehen. Von dem ist auszugehen, man hofft einfach, er tut niemand Shanghai. Das wäre sehr schade. Immer noch meine Lieblingsepisode, wo wir sehr lange über die schöne Kulturtechnik vom Shanghai geredet haben. Nein, das möchte ich möglichst verhindern. Aber grundsätzlich für mich am Schluss mehr Anstoß statt FIFA. Können wir uns darauf einigen?
Gut.
Ski. Reden wir über Ski. Da, Berge Ski. Haben wir, Schnee alles, haben wir, Gletscher haben wir
sauber.
Im Moment immer noch. Ist es natürlich nicht.
Du bringst mich
gerade wieder in Rage.
Es ist
furchtbar.
Also, hilf mir Ski. Auf die Sprünge. Was ist da passiert mit dem Kriechmeier?
Also, Lauberhorn am Wochenende. Wir haben letzte Woche mit dem Marcel W. Perren freundlicherweise länger dürfen reden, hier im Podcast, wo uns die Ausgangslage erklärt hat. Und ich kann mich erinnern, er hat dort, er wird es mir verzeihen, einen Witz gemacht. Der Zustand vom österreichischen Skisport löse sich daran ablesen, dass man einen Speed-Spezialist als eine der grössten Hoffnungen hat mit dem Namen Kriechmeier. Jetzt, ja,
haben wir...
Sind wir ja grosse Freunde davon. Also ich habe vorher gerade das Wortspiel grosses Dennis vorgeschlagen, wenn der Dennis Hollerstein und der Dennis Malgin sollten wieder mal einen grossen Match machen für den ZSC. Ja. Von dem her...
Dennis Doppel.
Fantastisch, oder? Gemischt es am besten noch. Nein, jetzt, wenn wir kurz von der Kalauer wegkommen, wo dagegen überhaupt nichts einzuwenden ist. Aber wenn denn natürlich, dummerweise, der Herr Kriechmeier die Hauptrolle spielt in dieser Wengenwoche eigentlich, dann wird es natürlich spannend, weil eigentlich, wenn man das Regelwerk ganz konsequent ausleitet, dann hätte Vincent Kriechmeier dürfen am Donnerstag im Super-G fahren und nachher hätte er müssen heimgehen, weil er zu spät angereist ist, um den Abfahrtstrainingsteil zu nehmen, der am Dienstag und am Mittwoch auf dem Programm gestanden sind. Im FIS-Reglement steht es eigentlich so geschrieben, dass wenn man eine Abfahrt bestreiten will, muss man vorher auf der gleichen Strecke ein Training absolviert haben. Jetzt, die meisten, die da zuhören und immer noch nicht eingeschlafen sind, wissen wahrscheinlich, um was es ungefähr geht. Nämlich, dass der Herr Kriechmeier am Schluss hat mit einer Art Ausnahmegenehmigung, das immer schon wieder, dürfen am Freitagmorgen geschwind zum Starttürli aus, zu oberst oben zwängen, nach 2 Meter abschwingen. Dann hat FIS gesagt, Vince, super, hast eine Trainingsfahrt absolviert. Und hat nachher nicht dürfen zu beiden Abfahrten starten. Das erste Mal ist er in den hinteren Regionen von der Spitzengruppe gelandet. Das zweite Mal am Samstag hat er gewonnen vor dem Beat Feuz, der jetzt nicht Rekordabfahrtsieger ist in wengenden Wegen.
Ja.
Ja, also, und da verstehe ich jeden Schweizer Skifan, der sich aufregt.
Ja, die muss man, die gibt's. Also, die Wutbürger, die Empörung ist nicht permanent. Nicht
Wutbürger per se.
Sowieso, es gibt, man regt sich immer über irgendetwas auf. Sowieso. Zum Meier muss ich sagen, bei Meier gilt das Gleiche wie bei Moser. Das ist Präfix, spielt eigentlich keine Rolle.
Kriechmoser.
Über das Kriechmeier oder Rasenmeier, das ist auch nicht so wahnsinnig ein grosser Unterschied. Wenn er dann heisst, er ist der Schnellste gewesen, einfach und am Souveränsten, hat sich wahrscheinlich der B.A. Pfeutz selber verhalten, der dann irgendwie aufgrund von seiner gemütlichen, lebenswürdigen Art gesagt hat, gegen den Kriechmeier hätte er überhaupt nichts auszusetzen. Der hat,
da ist einfach gefahren und schneller.
Er hat einfach das gemacht, was er hätte sollen. Und ist verdient schneller gewesen. Mhm. Also dort am Resultat gibt es ja von dem her nichts zu rütteln. Er ist ja nicht schneller gewesen, weil er jetzt ganz eine kurze Trainingsfahrt gehabt hat und durch das einen Vorteil gehabt hätte, sondern eigentlich im Gegenteil. Da müsste man ja sagen, da ist nur 2 Sekunden auf der Piste gewesen, dann hat er weniger Eindrücke gekriegt, weil die Piste wahnsinnig sich verändert hat, vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Also muss man fast ein bisschen sagen, ist es eigentlich irrelevant, ob man jetzt die Trainingsfahrt macht oder nicht. Vielleicht in seinem Fall schon, bei einem Rookie jetzt eher weniger. Ich finde einfach, die Regel muss fix sein. Entweder muss man eine Trainingsfahrt machen oder man muss nicht. Das Gleiche gilt auch für das Australian Open. Übrigens, sobald man Sondergenehmigungen und Ausnahmeregelungen gewährt, dann kommt man irgendwann in den Dreck. Es ist einfach so. Was ich nicht verstehe, ist, wieso hat man nicht vor dieser Abfahrt schon Lauthalser protestiert, zum Beispiel aus der Sicht von der Schweizer. Man hätte können sagen, wenn dort fahren, fahren wir nicht. Man stelle sich das mal vor, am Lauberhorn in Wengen, die Schweizer fahren geschlossen, nicht in keiner Disziplin, weil man die Regeln will durchsetzen. Also hätte
die Schweiz
müssen reagieren und klar Farbe bekommen. Mhm. Jetzt hat man gewartet, bis der Kriechmeier gewonnen hat. Man hat es fast ein bisschen gesehen. Und jetzt die grosse Entrüstung. Mhm. Also wieso sorgt man nicht vorher dafür, dass es klare Regeln gibt und die auch durchsetzt und im Notfall sagt, wir fahren nicht, wenn der darf starten. Es gibt Regeln, die sagen, der darf nicht starten. Mhm. Es ist ja, glaube ich, auch noch um einen positiven Covid-19-Test gegangen irgendwann, dass er nicht die richtigen Fristen eingehalten hat, glaube ich.
Also, ich glaube, er ist einfach nicht rechtzeitig in der Lage, sie anzureisen, um die Trainings zu bestreiten.
Genau.
So, wenn ich es richtig verstanden
das habe. Hat
darum
das
hat
ausgelöst.
Er die auch nicht bestritten und hat dann darum eigentlich nicht können starten.
Dann hätte man müssen sagen, der darf nicht starten, fertig.
Ja.
Wieso hat man das nicht gemacht?
Das ist die berechtigte Frage. Die haben übrigens auch die Schweizer Trainer tatsächlich gestellt. Also, vor dem Rennen, am meinen Donnerstagabend ist es gewesen, hat man wollen Protest einlegen dagegen, dass man so vorgeht, wie jetzt vorgegangen ist. Dann hat es geheißen, das FIS-Gremium, das entscheidet, das sei schon das Höchste, gegen das können wir keinen Rekurs einlegen. Was natürlich, sagen wir jetzt mal, Verbandsjustiz technisch mir nicht ideal dünkt. Und es spricht ein bisschen für das, was die FIS in den letzten paar Monaten und Jahren etwa die gezeigt hat. Oder? Also, dass man dass der Kriechmeier der schnellste war, das ist unbestritten. Also das hat jetzt jeder gesehen, der unter die Stoppuhr im Blick gehabt hat. Er hat die beste Fahrt gezeigt, die Lauberhorn-Strecke jetzt ab am Samstag. Und da hat der Beat Feuz natürlich recht, wenn er sich da nicht echauffiert. Unnötig. Gleichzeitig muss man schon sagen, also im Sinn von der Regeln, von dem, was die Regeln irgendwann mal geschrieben hat, mit dem Training ist sicher nicht entschieden worden. Wenn man einen zum Starttürli auslässt, dann schwingt er ab. Das ist keine Trainingsfahrt. Das ist irgendein bürokratischer Schlunk, um in irgendeiner Form scheinbar Regeln zu erfüllen, damit niemand kann sagen, man hat es nicht gemacht. Schau, der ist doch zum Starttor aus. Oder? Natürlich, es steht jedem frei, abzuschwingen. Sofort. Das ist in einem Training, das stimmt.
Aber es ist so lohnt sich die Verbände immer diese Schlupftürli, Schlupflöchle, was heißt Schlupftürli?
Schlupftürli, das erinnert mich an Jan Kovars, der offenbar früher, das hat der Brüder bei uns am Sonntag erzählt. Die spielen ja jetzt beide in der gleichen Liga, am Sonntag haben sie gegeneinander gespielt zwischen dem EV Zug und dem ZSC. Der Grossbrüder hat das erzählt bei uns, dass der Jan Kovars früher als Kind immer den Schlüssel verloren hat daheim und dann durchs Hundetürli hat müssen reinkriechen. Das ist Schlupftürli. Wahrscheinlich hat es bei den FIS auch so eins.
Alle Verbände machen das. Man kann jetzt nicht sagen, ja gut, Skifahren, das ist irgendwie eine Veranstaltung. Das interessiert die Schweizer und die Österreicher global völlig unbedeutend. Für uns, zumindest aus unserer Sicht, stimmt das nicht, weil Skifahren ist für uns sehr wichtig. Und gleichzeitig ist der Verband immer wieder, ich meine, der Präsident, der es vorher hatte, die Schröcks, weiß ich nicht, der Kaiser, der Österreicher. Das war ja lächerlich, was der sich alles können leisten konnte. Und der Neue, also irgendein Millionär, Milliardär, wo...
Also jetzt, also auch nicht, was bei den Österreichern?
Selber irgendwie auch nicht.
Nein, also der Herr Elias ist ja jetzt der Vizepräsident.
Das war
der
Herr
Kasper.
Der Herr Kasper, genau.
Das war unser.
Ah, das war unser. Komische Typen gewesen, wo irgendwie den Klimawandel nicht wollen.
Er hat warnen, sich, sagen wir mal, keine Gefallen
jetzt auch mit den letzten Äußerungen dort. Leicht, ja. Es passt irgendwie alles zusammen. Und der Verband könnte sich ja Regeln geben, die verheben. Also, dass man
das werden sie sagt, müssen. Das werden sie nicht müssen machen, weil der Johann Elias, der jetzt Präsident ist, der ist ein erfolgreicher Unternehmer, das dürfen wir so sagen, ist jetzt ein Quereinsteiger. Ich würde ihm sogar zugestehen, dass nach den ersten paar Monaten noch nicht alles perfekt ist, wenn du einen Laden übernimmst, wo irgendwo sich eine gewisse Kultur etabliert hat. Aber also früher oder später wird man da massiv müssen über die Bücher gehen und sich ganz klare Regeln geben und irgendwo Strukturen, wo man sagt, okay, das ist in einem Verband würdig so. Also, es erinnert mich einfach an das, zum Beispiel an das Ski-WM-Thema, wo man den Parallelslalom irgendwie nicht zu Ende gedacht hat und nachher im Sommer jetzt aber auch nicht geschafft hat, zum Beispiel die ganze Sache zu lösen, sondern weiterhin aber mit den gleichen Problemen weitergeht. Ich glaube, dort muss man schon sehr grundsätzlich dran arbeiten.
Aber wird das gemacht? Also man hat ja zum Beispiel am Tennis jetzt das Gefühl gehabt, es gibt eine Sonderregelung für den Djokovic, wird anders behandelt als die tschechische Doppelspezialistin
Frau Vratchova,
wo schnurstracks hat man abreisen nachher und genau die gleichen Voraussetzungen gehabt hat wie der Djokovic. Man sieht jetzt da der Kriechmeier, der doch einer von der bekannteren Skifahrer ist, wo es eine Ausnahmeregelung gibt, hat es für den
Janik Schablo, ist mal genannt worden.
Die Regelung auch gegeben. Dann hat es wahrscheinlich geheißen, nein, darfst nicht starten. Also irgendwo verständlich auch, dass sich die Verbände Schlupflöcher, jetzt habe ich es, offen lassen für ihre Big Shots. Also eben ein Event, das stattfindet ohne den Big Shots. Man stellt sich vor, der B.A.B. Feuz wäre jetzt das gewesen. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. B.A.B. Feuz, angeschlagen, verletzt, kann nicht trainieren. Man sagt, gang aus dem Türli und morgen kann starten. Der Aufschrei in der Schweiz, sage ich jetzt einmal, hat sich in Grenzen gehalten.
Also es gibt ja Leute, die sagen, natürlich, du hast recht, in Österreich wäre dafür grösser gewesen wahrscheinlich.
Ja.
Es gibt Leute, die sagen, die cleverste Lösung wäre gewesen, wenn die FIS am Freitag gesagt hat, Herr Kriechmeier, tut uns leid, es geht nicht, aber ihr könnt als Vorfahrer runterfahren heute, dann ist das eine Trainingsfahrt und dafür am Samstag die Abfahrt. Wäre eine Variante gewesen, auch da, also irgendwo auf Kuhhandelniveau, das ist klar, es ist nicht so ganz im Paragraph vom Gesetz entsprechend, wobei bei der FIS ist man ja der Meinung, das liegt alles drin, weil nicht so klar definiert sei, was eine Trainingsfahrt ist. Also dann hat man das reingebracht. Das wäre irgendwo ein Kompromiss gewesen. Du könntest sagen, okay, es hat jemand eine Fahrt, die nicht gültet, zu Trainingszweck absolviert auf dieser Lauberhornpiste. Also, mehr hättet ihr damit gehabt. Und jetzt hätten wir nicht mehr, das ist der Salat. Das wird mir extrem wehtun.
Genau. Die haben wir nicht mehr. Wenn wir auch nicht mehr haben, ist der Ben Rötlisberg. Wir reden von der NFL, National Football League. Jetzt laufen die Playoffs. Am Wildcard Weekend haben wir hinter uns. Faszinierend zum Schauen. Weniger der Ben Rötlisberg bei seinem letzten Spiel als Quarterback für die Pittsburgh Steelers.
Wahrscheinlich am letzten Spiel überhaupt.
Ja. Ja, hoffen wir eigentlich auch, weil wenn man ihn gesehen hat, schon, ja, ist Zeit gekommen. Er ist noch einer von den alten, von den Quarterbacks, muss man sagen, der mit seiner Statur noch einen Haufen gemacht hat, erinnert ein bisschen an einen Bierkrug, ja, eine massive Gestalt, gross, schrankähnlich, wo dort steht, relativ unbeweglich, also wenn man den vergleicht mit anderen modernen Quarterbacks, die ziemlich mobil sind. Man hat dann aber gesehen, hat auch nicht mehr den Pumpfake drauf gehabt, die Würfe sind überhastet gekommen, zum Teil unpräzise. Es ist tatsächlich Zeit, oder die Zeit wäre vorher schon gewesen. Es ist fast schade, wenn man einen sieht, der es so lange dann noch auswalzt, bis es tatsächlich nicht mehr geht.
Gut, von denen gibt es ja in der Geschichte der NFL ein paar. Also das ist bis zum Peyton Manning, der sogar so noch einen Super Bowl gewonnen hat. Ich glaube, dort mehr Interceptions als Touchdowns geworfen hat in der letzten Saison, wo man trotz Manning Champion geworden ist und nicht wegen Manning in Denver.
Gemein.
Und das hat man in Pittsburgh jetzt auch versucht. Die Defense ist eigentlich gut. Man hat vernünftige Skillplayers in der Offensive. Die Offensive Line ist jetzt nicht so stark. Also man kann sogar sagen, nicht gut. Das hilft dann natürlich nicht, wenn der Quarterback selber mit 39 und nicht mehr der besten körperlichen Verfassung dann halt eben auch nicht mehr verhebt. Also das ist ja eine von seinen Stärken gewesen. Du hast vorhin gesagt, Physiognomie von einem Bierkrug. Eine gewisse Mobilität hat er immer gehabt. Einfach nicht flink, sondern eher so wie ein Mähdrescher, wo einfach, wenn einer im Weg war, ist er irgendwie über den über. Es hat zwar geholpert, aber im Normalfall ist er ans Ziel gekommen. Schon ganz am Anfang, als er als Rookie den Super Bowl gewonnen hat, wo er eigentlich kein gutes Spiel gemacht hat, aber der Ball gleich irgendwie in die Endzone hineingewuchtet hat. Das ist eigentlich auch sein erster Eindruck eigentlich gewesen, den er gemacht hat. Ich glaube, so muss man es sagen. Jetzt, ja, das sind etwa zwei Saisons zu viel gewesen. Definitiv. Hat ja sowieso eine relativ spezielle Karriere hinter sich auch, was seine Geschichten um Töpfumfälle und Eskapaden neben dem Feld angeht. Dann gibt es noch eine Assoziation mit dem Donald Trump, wo der Ben Roethlisberger es wirklich geschafft hat, ihn und Stormy Daniels in irgendeiner Form zu vermitteln oder mindestens dort in diesem Dunstkreis aufzutauchen.
Jetzt wird es langsam unabhängiglich. Ich muss mich ein bisschen weiter entfernen von Ihnen.
Unbedingt. Das ist kein Problem. Wir gehen jetzt nicht weiter ins Detail.
Gut.
Aber finde ich schon noch bemerkenswert, wenn man dann plötzlich in diesem Zusammenhang wieder auftaucht. Das ist eine News Story, wo man jetzt eigentlich keinen NFL-Spieler erwartet hat und dann taucht plötzlich der Herr Roethlisberger in den Schlagzeilen auf.
Ja.
Ist auch eine Leistung. Jetzt ist es vorbei. Jetzt müssen wir eigentlich nach vorne schauen. Mhm. Die Playoffs sind eigentlich lanciert. Jetzt, gegen Kansas City hat man verloren, Patrick Mahomes. Da muss jetzt gegen Buffalo an Zeck. Nimmt Josh Allen auch einen sehr, sehr guten, jungen Quarterback. Wird eigentlich das aufregendste Spiel vom Wochenende wahrscheinlich. Das Duell hätte schon können ein AFC-Finale sein eigentlich, wenn alles so nach unseren Vorstellungen geht. Jetzt ist es eine Runde vorher, auch okay. Was tippst du?
Also, ich bin ein bisschen voreingenommen, weil wenn ich Patrick Mahomes anschaue, dann verwache ich auch, wenn das Spiel ganz spät in der Nacht stattfindet, gerne und schaue zu. Die Variante, die Agilität, die Mobilität, seine Art, das passt mir einfach, schaue ich gerne zu. Man hat in dem letzten Spiel gesehen gegen Pittsburgh Steelers, das ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft vom Quarterback-Job in der NFL. Man dauert sich ein bisschen oder man befürchtet, dass der einen Haufen Nachahmer findet. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was droht. Dass, wenn man das nachmachen will und nicht die gleichen Anlagen hat, dann kann es furchtbar schief gehen. Also,
Try this at home, hat es immer geheißen früher bei irgendwelchen Videostunts.
Ja, genau. So. Die Pässe, die der zum Teil spielt, aus dem Handgelenk raus, aus dem Ellbogen raus, ohne Ansage, völlig zur, und gegnerische Abwehrreihe völlig überrumpelt damit. Das muss man schon im Griff haben, sonst wird es dann wahnsinnig schwierig. Wünschenswert wäre, ja, was, dass Herr Mahomes auf Wert trifft im Finale, im Super Bowl.
Also, ich würde mir natürlich eine Revanche für meine 49ers wünschen. Die haben vor zwei Jahren schon gegen Herr Mahomes verlieren. Realistischerweise Aaron Rodgers mit den Green Bay Packers, dann haben wir auch noch einen grossen Namen, dann haben wir auch noch mal eine Impfdebatte, da haben wir ja auch schon zur Genüge den Verbreitwalzen, was sich der Herr Rodgers geleistet hat. Wäre ein sehr würdiges Finalspiel. Ich würde Buffalo aber nicht unterschätzen, weil mit einer sehr, sehr guten Defensive, mit Josh Allen, der immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist wahrscheinlich falsch, aber halt dann Buffalo. Doch nicht als Erster genannt wird. Buffalo, ewige Verliererstadt,
genau.
Sportlich, das muss man so sagen. Ich weiss nicht, was ist der letzte grosse Titel, den man in Buffalo gefeiert hat, kann man sich nicht daran erinnern. Farbfernsehen war noch kein Ding gewesen, vermutlich. Also dort, eigentlich wäre das die beste Geschichte am Schluss, wenn wir es vorher schon beim Sandro Aschli mal gesagt haben. Jetzt müssen wir aber schnell in Endspurt.
Endspurt.
Ganz schnell ein Endspurt, das machen wir.
Ich lege los und habe eine Frage an dich. Mm. Ein Kunststück am Wochenende in der Bundesliga. Der Jan Sommer hat zwei Penalties. Borussia Mönchengladbach verliert trotzdem. Eigentlich auch eine Leistung, oder?
Wahnsinn. Also ein Goalie, der zwei Penalties hat, ist eigentlich so im Normalfall höchstens im Penalty-Schiessen. Und dann ist man sogar enttäuscht, wenn er nur zwei hat. Spiel von 90 Minuten ist man fasziniert und wenn er die gehabt hat, sind wirklich gute Chancen gewesen, also nicht irgendwelche Fehlschüsse oder so, sondern hat auf das reagiert, was der Schütz gemacht hat, hat sie rausgekratzt und die Mannschaft ist gleich nicht fähig, zum einen Match zu gewinnen. Da fragt man sich dann schon, man hat auch gesehen, der Sommer ist auf der Höhe von der Aufgabe und der Rest ist es nicht, auch der Embolo nicht, wo die Bälle vorne verstolpert, auf die Bälle aufgetrampt. Also ein Spitzenstürmer hat in dieser Situation auch mal ein Goal geschossen gegen Leverkusen. Ja, nun, no, wenn wir sagen, der Goal ist top, der Rest ist es nicht, schauen wir, was weitergeht. Am Wochenende ist Kitzbühel. Beat Feuz, klar, Vater geworden. Jetzt ist Teilnahme eigentlich garantiert. Es passiert noch etwas ganz Blödes.
Hoffen wir es nicht.
Hoffen
also erstens, Luisa heisst das Kind. Wir hoffen, sie sind alle gesund und munter. Und dann steht eigentlich nichts im Weg, dass der Beat Feuz dort wieder zuschlägt am Wochenende. Was mich wundernimmt, ist, wie sich der Marco Odermatt schlägt, der in Wengen, Marcel Perrin hat es bei uns gesagt, eigentlich schlechte Voraussetzungen mitgebracht hat, aber halt ein Ausnahmekönner ist und darum eben kann vorne reinfahren auf Strecken, die er noch nicht kennt. Kitzbühel technisch sicher noch mal anspruchsvoller als Wengen, was ihm eigentlich müsste entgegenkommen. Weniger von diesen Gleitpassagen, wo man sagt, braucht man Jahrhunderte Routine, um dann genau richtig auf den Ski stehen im entscheidenden Moment und dort nicht. Von dem her, Odi haben wir im Auge, aber ja, also Feuz Festspiel am Schluss. Vor dem Herrn Kriechmeier, der sich wird ärgern, weil er irgendwie ein Tausendstel nachher ins Ziel kommt, das Zielfoto.
Ich glaube, weder an der einen noch an den anderen. Also schon gar nicht an der Odermatt, der vor Olympia sicher nichts riskieren wird auf dieser Piste, wo es doch einmal kann recht schief gehen. Mhm. Routinier Paris.
Ah,
der gewinnt.
Sympathischer so, Mann auf
jeden Formel Fall. Formel 1. Mhm.
Willst du gefragt werden?
Ist mir gleich.
Ich habe eine Frage zu der Formel 1. Da wird eigentlich gar nicht gefahren, aber man hört immer wieder durch die Blume, dass bei der FIA es brodelt. Jetzt läuft die Untersuchung, wo da noch einmal Abu Dhabi investigiert wird, was in den letzten Runden von dem WM-Finale, dem packenden und sehr umstrittenen, passiert ist. Und jetzt hört man, der Lewis Hamilton und Mercedes haben der FIA irgendwann einmal durchblicken. Wenn der Michael Masi, der Rennleiter, der das im Endeffekt zu verantworten hatte, was dort alles passiert ist, weitermacht, dann fährt Mercedes zwar weiter, aber der Lewis Hamilton nicht. Hamilton oder Masi?
Ja,
gut. Wenn wir uns entscheiden.
Man sollte sich nicht erpressen lassen, auch nicht vom siebenfachen Weltmeister, aber der Michael Masi war tatsächlich vorher schon unter Beschuss gewesen und hat zum Teil höchst fragwürdige Entscheid gefällt. Ich darf daran erinnern, an den Bazar, den er veranstaltet hat im Rennen vorher, bei Red Bull. Einer für Bücher. Und er nachgefragt hat, sind ihr einverstanden mit dieser Entscheidung? Oder wenn ihr nicht einverstanden sind, dann gibt es eine Entscheidung von uns. Was haben ihr lieber? Lehnt ihr wieder zurück? Das geht eigentlich nicht.
Nein.
Das war von dort her schon falsch gewesen. Ich würde sagen, der Mann ist beschädigt. Und für die Glaubwürdigkeit vom Sport muss dort ein Neuer kommen, egal ob der Lewis Hamilton das will oder nicht. National League Hockey. Also umstrittenes Goal am Sonntag in Zürich gegen Zug. Der Leonardo Cennoni ist Zugergoalie. Leicht, also wirklich, du hast gesagt, in homöopathischen Dosen berührt worden. Und das Goal von Zürich hat er nicht zählt. Also da haben sich ein Haufen ehemalige Experten und Zuschauer und Fans genervt. Was soll denn das? Ist das schon Goalie-Behinderung?
Also wenn mich fragst, nein. Aber mich fragen wir ja nicht. Nein, man fragt offensichtlich auch Clubs, was die wollen, wie die Regeln gerne ausgelegt hätten. Also nicht offensichtlich, das ist Fakt, dass GMs, die Sportchefs, da auch Einfluss haben. Das ist auch in anderen Bereichen. Wir haben über Schwalben schon geredet, diesbezüglich, was ähnlich ist. Und dort ist es im Moment so, dass man im Zweifel für einen Goalie versucht zu entscheiden. Ich finde es falsch, dass der Spielzug, also wer ihn gesehen hat, weiss, dass der Markus Krüger, der schwedische Stürmer vom ZSC, der am Schluss soll der Leonardo Cennoni nachhaltig bedrängt und behindert haben, was ja entscheidend wäre. Also eben, wenn er ihn berührt, dann ist es also so schwach. Auf Englisch redet man von einem good hockey goal normalerweise. Das wäre jetzt für mich so eins. Also wenn man vorher im Sinn von der Regel gewesen, das muss ein Goal sein. Fertig. Am Schluss ist es kein Zug gewinnt, bitter für den ZSC. Aber wenn eins nur verlierst in der Verlängerung, kann man sich fragen, ob du dann wirklich kannst beklagen, wenn selber kein zweites Goal noch zustande bringst, mindestens innerhalb von 60 Minuten, um es vorher entscheiden. Timo Meier hat nicht ein Goal zustande gebracht, sondern deren fünf. Wir nehmen am Dienstag auf, letzte Nacht hat der gute Mann gegen die LA Kings 5 Kisten geschossen. Jetzt braucht er noch 3 von diesen 5er Packs. Dann hat er gleich viel wie der Wayne Gretzky. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Lustig, wie viel hat er geschossen, dann vier. Der Meier hat noch nie 5 Goal in einem Match geschossen. Bisher, jetzt der Gretzky hat nur 4 geschafft. Das ist eigentlich erstaunlich. Zu einer Zeit, wo das Goalschiessen viel einfacher war. Also Gretzky war auch kein eigentlicher Torschütz, sondern eher ein Scorer, der schöne, geniale Pässe gibt.
Es ist aber Gretzky Lemieux mit 4 und dann Joe Malone hat 5 geschafft insgesamt. Das ist der ewige Spitzenreiter in der Fünferpack-History. Nickname Phantom Joe. Phantom Joe sehr Malone. Hat sich offensichtlich immer angeschlichen, wenn es heiß geworden ist und dann Böck über die Linie drückt. Seit 1969 allerdings tot.
Man sieht, es ist schwierig, 5 Goal zu schiessen in einem NHL-Spiel, aufgrund von der Tatsache, dass selbst der Gretzky zu einer Zeit und auch der Lemieux zum Teil noch, wo das Goalschiessen viel einfacher war für die Stürmer, die noch Leibwächter hatten, wo die besten Spieler eben gar nicht berührt werden und praktisch der Weg zum Goal immer frei war. Ja,
und Goaline jetzt auch nicht ganz so athletisch und ganz so gut ausgerüstet.
Darum wird schwierig, aber wunderbar, dass der Meier es geschafft hat. Super für die Schweizer Hockey, weil das uns allen natürlich auch Auftrieb gibt. Und gleichzeitig muss man sagen, schade, kann man dann nicht für Olympia aufbieten.
Stimmt, hätte man eigentlich auch machen. 3x 5 Kisten gemacht, übrigens New Zealand. Habe ich immer schon mal sagen, den Namen in dem Podcast. Auch noch Lacrosse-Legende gewesen, zu Lebzeiten.
Ja, mit dieser Bombe verabschieden wir uns jetzt aus dem Podcast für diese Woche. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir danken für die Aufmerksamkeit in der letzten Woche. Sehr grosszügig gewesen und wir verweisen auf unsere Kanäle, die wir haben und die wären da.
Was willst du jetzt von mir hören? Twitter, Instagram, auf TikTok, wenn wir den Herrn Kessler jetzt dann anmelden. Die können uns E-Mails schreiben, vor allem solltet ihr uns aber abonnieren, Spotify, Apple Podcast etc. Auf YouTube kann man uns jetzt glaube ich auch hören,
haben
gehört. Ich meinte immer, das sei zum Schauen, aber so kann man sich täuschen. Was die Jungen heutzutage machen, ich weiss es nicht.
Wir danke kommen nächste mal. Woche wieder. Bis dann.
Ade.